Willkommen zurück in Frère Johns Buch. Ich bin der Weg, seine Auslegung des Neuen Testamentes. Jetzt kommt und seht. Jesus ist der Ausgangspunkt einer Pilgerreise. Sein Kommen setzt andere in Bewegung, ihrerseits zu ihm zu kommen. Unmittelbar auf die ersten Worte Jesu ließ Markus in seinem Evangelium die Berufung der ersten Jünger folgen. Diese einfachen Menschen verließen ihr Zuhause und ihre Arbeit, um sich auf das Abenteuer mit ihrem Meister einzulassen. Johannes beschreibt diesen Vorgang auf seine Weise, indem er eine Reihe von signifikanten Verben einsetzt. Zwei Jünger, Johannes des Täufers, hören dessen Zeugnis über Jesus und folgen ihm. Jesus wendet sich um, sieht sie an und sagt: Was wollt ihr? Wo wohnst du? Geben die Jünger zur Antwort. Und Jesus gibt zurück: Kommt und seht. Sie kamen und sahen, wo er wohnte, und sie blieben bei ihm. Hier haben wir den kürzestmöglichen Abriss der Jüngerreise. Ein Mann oder eine Frau hört das Zeugnis eines anderen Glaubenden und beginnt nun selbst, sich auf den Weg zu machen, die Spuren Jesu zu verfolgen, bis es schließlich zu einer persönlichen Begegnung kommt. Anders ausgedrückt, die indirekte Begegnung führt zu einer direkten Begegnung. Nun beginnt ein neuer Abschnitt. Der Jünger sucht nach dem Ursprung der Aktivität Jesu, nach dem Grund seiner Existenz, seinem Zuhause, und in der Gemeinschaft mit Jesus findet er dies alles auch. Sobald er etwas davon erblickt hat, kann der Jünger sein Leben in demselben Urgrund gründen. Wir können Jesus nicht völlig verstehen, wenn wir es nicht wagen, seinen Spuren nachzugehen. Einzig das Vertrauen auf ihn öffnet die Tür zu seinem Wesen, kommt und ihr werdet sehen. Wer diese Reise unternommen hat, wird nun seinerseits Zeuge. Andreas findet seinen Bruder Simon und bringt ihn zu Jesus. Als Philippus dem Nathanael zu einer Begegnung mit Jesus verhilft, wandelt sich die Skepsis dieses Toraschülers in Glauben und Jesus verspricht ihm: Du wirst noch Größeres sehen. Wer glaubt, wird in Jesus das Bindeglied zwischen Himmel und Erde erleben. In ihm erscheint der eschatologische Menschensohn als der ewige Mittler, Treppe, Leiter, wie in Genesis 28, zwischen den Menschen und Gott. Diese grobe Skizze von Jüngerschaft erfasst noch nicht alle Möglichkeiten. Auf allen denkbaren Wegen kommen Menschen zu Jesus. Ein angesehener Mann besucht ihn heimlich bei Nacht. Eine Frau aus Samaria trifft auf ihn, als sie zum Brunnen geht, um Wasser zu schöpfen. Freundinnen kommen ihm entgegen, um ihn zu begrüßen. Ganze Menschenmengen scharen sich wegen seiner wunderhaften Zeichen um ihn. Nichtjuden verlangen in einem entscheidenden Augenblick danach, ihn zu sehen. Diese Versuche sind nicht alle gleich viel wert. Selbst wenn alle Welt zu Jesus läuft, ist sich Johannes sehr wohl darüber im Klaren, dass dies oft aus einem oberflächlichen, selbstsüchtigen Glauben heraus geschieht. Es geht ihnen mehr um ihren eigenen persönlichen oder kollektiven Vorteil als um das Wagnis des Vertrauens. Gewiss ist Jesus die Quelle des Lebens in Fülle, Kapitel 10,10, und nie weist er jemanden ab. Wer zu ihm kommt, wird nicht mehr hungern. Die Durstigen werden immer genug bei ihm finden, um ihren Durst zu stillen, und die Blinden werden das Augenlicht wieder erlangen. Kurz, die Menschen tun wohl daran, zu ihm zu kommen, um Licht und Leben zu erhalten. Aber der Weg zum Leben ist Jesus selbst und ihm zu folgen bedeutet, auch dann die Wanderschaft fortzusetzen, wenn man ihn nicht mehr versteht. Wer das Angebot Jesu annehmen will, muss dazu bereit sein, sein Herz und seinen Verstand durch das Geschenk verwandeln zu lassen. In diesem Sinn ist es schwieriger zu empfangen als zu geben. Denn empfangen bedeutet loslassen. Es bedeutet, die eigene Autonomie aufzugeben und ein Pilger in der Nachfolge Jesu zu werden. Im Kapitel 6 werden uns anhand des Symbols Brot Schritt für Schritt alle Konsequenzen vorgeführt, die sich ergeben, wenn wir das Geschenk Jesu annehmen. Das Kapitel beginnt mit der Geschichte von der Brotvermehrung, eine Begebenheit, die von allen vier Evangelisten berichtet wird. Bei den anderen ist das Wunder der Brot und Fische vor allem ein Zeichen für die überfließende Großzügigkeit Gottes, die in Jesus sichtbar wird. Johannes hingegen behandelt es als die erste Stufe einer fortschreitenden Entwicklung des Zusammenspiels von Geben und Empfangen. Die, denen dieses Zeichen zugutekommt, bleiben zunächst auf einer oberflächlichen Ebene, auf der des materiellen Gewinns. Sie wollen Jesus mit Gewalt zu ihrem König machen, Kapitel 6, 15, und sie folgen ihm weiterhin in der Hoffnung, sich noch einmal mit Brot satt essen zu können. Jesus versucht sie zu einem vertieften Verständnis zu bringen und sagt, müht euch nicht ab für die Speise, die verdirbt, sondern für die Speise, die für das ewige Leben bleibt und die der Menschensohn euch geben wird. Darauf erklärt ihnen Jesus, dass materielles Brot nur ein Zeichen für anderes ist. Das wahre Brot vom Himmel, das eigentliche Geschenk Gottes, das der Welt Leben bringt, ist Jesus selbst. Und er fährt fort. Amen, Amen, ich sage euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Kapitel 6, 53. Durch die Rohheit dieser Worte erschrecken viele Jünger und sie wanderten nicht mehr mit ihm. Sie nehmen seine Aussagen zu wörtlich, die doch in Wahrheit Geist und Leben sind. Aber wird nicht hinter dieser Weigerung, sich die Hände schmutzig zu machen, ein tieferer Widerstand erkennbar? Die Furcht, ein Geschenk anzunehmen, das ihr Weltbild zu sehr durcheinanderbringen würde, das sie hinaustreiben würde auf die hohe See, ohne irgendeinen Orientierungspunkt oder irgendeine Sicherheit als Jesus selbst? Wir sind ja ganz glücklich mit einem Lehrer, der uns interessante Dinge über Gott erzählt, mit einem Wundertäter, der zur Essenszeit Lebensmittel verteilt. Aber Vorsicht, wenn er uns zu viel geben möchte. Ungelegene Geschenke machen nur unser Leben kompliziert. Der neue Wein wird ohne Zweifel die alten Schläuche zum Bersten bringen. Wenn wir Jesus nachfolgen wollen, muss unser Hunger und Durst ebenso groß sein wie das Geschenk, das Jesus uns machen will. Diese Sehnsucht kann nur Gott allein in uns erwecken. Ist das der Fall, entdeckt der Jünger auf einmal, dass seine Entscheidung zu kommen, die er aus mehr oder weniger unvollkommenen menschlichen Gründen getroffen hat, in Wahrheit nichts anderes war als Gehorsam gegenüber einem geheimen Ruf, der direkt aus dem Ursprung kommt. Alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen. Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zu mir führt. Jeder, der auf den Vater hört und seine Lehre annimmt, wird zu mir kommen. Niemand kann zu mir kommen, wenn es ihm nicht vom Vater gegeben ist. So in Kapitel 6. Das bedeutet nichts Geringeres als eine neue Geburt von oben, eine Geburt nicht aus dem Fleisch, sondern aus Gott. Das Wesentliche besteht nicht in menschlicher Aktivität, sondern in der Bereitschaft zu folgen, zu vertrauen und von Gott neu geboren zu werden. Denen, die fragen, was müssen wir tun, um die Werke Gottes zu vollbringen, antwortet Jesus, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. 6,28. Wie bei der Samaritanerin scheint Jesus zunächst unseren guten Willen anzusprechen, unser Verlangen, Gutes zu tun. Aber je weiter wir vorankommen, desto deutlicher sehen wir, dass es nicht so sehr um ein Handeln als um ein Empfangen geht und dass uns das viel tiefer verpflichtet als eine einmalige Tat der Barmherzigkeit, die unsere vermeintliche Autonomie unangetastet ließe. Die nächste Episode heißt Die Krise der Welt. Bis dahin, danke fürs Zuhören und bleibe behütet.